Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, von mir aus auch einen Willkommensgruß. Ich freue mich wirklich heute hier zu sein, nicht nur weil wir so zahlreich sind, sondern weil wir das nach einer Weile Dienstende in meiner Tätigkeit als Hochschullehrer nochmal Gelegenheit gibt, an der Institution zu wirken, an der viele, ja eigentlich die meisten Jahre meines Lebens zugedacht haben. Sie selber, wenn ich das richtig verstanden habe, sind wenigstens zum Teil zum ersten Mal in der Universität. Also Sie mögen vielleicht eine erste Kostprobe kriegen von dem, was mir bedroht, wenn Sie wenigstens geisteswissenschaftliche studieren wollen. Ich hoffe, dass diese Erfahrung Sie nicht abschreckt vom Studium. Ja. Kirche, Dialog. Dieses Thema des heutigen Abends unserer heutigen Veranstaltung habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Ihre Organisatoren haben es mir aufgetragen. Und um ehrlich zu sein, konnte ich damit erst einmal wenig anfangen und hatte keine Ahnung, was ich Ihnen vortragen sollte. In solchen Situationen der Ratlosigkeit beantwortet man am besten eine Frage mit einer Gegenfrage. Eine Taktik, die sich allerdings nicht für mündliche Prüfungen im Abitur Da ich zum Glück keine gereizten Prüfer befürchten muss und hoffe auch bei den anwesenden Lehrern und Lehrerinnen Fragen zu finden, beginne ich tatsächlich mit einer Gegenfrage. Und die lautet schlicht und einfach: Aus welchem Grund wird diese Frage, kann Kirche Dialog, eigentlich überhaupt gestellt? Ich denke, der Hintergrund, der unsere Themafrage sofort verständlich macht, und das ist eigentlich in den einführenden Bemerkungen schon angeklungen, ist die aktuelle Situation der Religion in unserer Gesellschaft und noch genauer der miserable Ruf der römisch-katholischen Kirche in einem beträchtlichen Teil der Gesellschaft. Untersuchungen, in denen nach dem Ansehen und dem Vertrauen gefragt wird, das gewichtige gesellschaftliche Institutionen in der Bevölkerung genießen, weisen der katholischen Kirche regelmäßig einen ziemlich schlechten Rang zu, weit abgeschlagen hinter zum Beispiel der Feuerwehr, der Polizei oder dem Roten Kreuz. Das sieht in anderen Weltgegenden anders aus. Aber in Europa und besonders in Mitteleuropa hat das Misstrauen gegen die Kirche und die Religion eine lange Tradition. Seit dem 30-jährigen Krieg, dem Bürgerkrieg in England, in dem von Katholiken verübten Massaker an den calvinistischen Hugenotten in Frankreich und anderen Gewalttaten ist im kollektiven Unterbewusstsein Europas die Angst vor einem religiösen Fanatismus eingebrannt, der die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens in Staat und Gesellschaft bedroht. Die politische Ordnung der neuzeitlichen Staaten verdankt sich weithin dem Bemühen, diesen religiösen Sprengstoff zu entschärfen. Nicht erst und nicht allein der islamistische oder dschihadistische Terrorismus unserer Tage also erzeugt und nährt Vorbehalte gegenüber der Religion. Und diese Vorbehalte richten sich, abgesehen vom Islam in der Gegenwart, in erster Linie gegen die katholische Kirche. Diese Vorbehalte werden verstärkt durch den Eindruck, die Kirche sei hoffnungslos autoritär und grundsätzlich, nicht nur hier und da, sondern grundsätzlich dialogunfähig. Dialogunfähigkeit aber stellt in unserer Gesellschaft nicht nur einen nebensächlichen und geringfügigen Mangel dar. Er spricht vielmehr in den Augen vieler Zeitgenossen, und zwar zu Recht, für eine fundamentalistische Geisteshaltung, die im Widerspruch zu Vernunft und Aufklärung steht. Vor diesem Hintergrund also noch einmal die Frage, kann Kirche Dialog? Viele Menschen in unserem Land verneinen das. Ja, sie finden schon die Frage im Grunde überflüssig, weil die Kirche in ihren Augen für das gerade Gegenteil von Dialog steht, also für doktrinäre Sturheit und Denkverbot. Sie sehen, verehrte Damen und Herren, unser Thema mag ein wenig salopp formuliert sein, aber es geht tatsächlich ans Eingemachte. Und wir dürfen uns deshalb die Antwort auf unsere Leitfrage nicht zu leicht machen. Ich möchte mich dieser Frage in drei Schritten annähern. Zunächst gilt es zu erklären, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Dialog reden. In einem zweiten Schritt wollen wir einen Blick darauf werfen, wie sich die katholische Kirche auf den Weg des Dialogs begeben hat. Also imperfekt, das heißt, ich setze mit dieser Formulierung schon voraus, dass sie das tatsächlich kann und getan hat. Das will ich Ihnen wenigstens kurz zum Preis bringen. Schließlich und zum Dritten will ich Ihnen einige Gedanken zur Bedeutung des Dialogs für die Zukunft von Kirche und Gesellschaft vortragen. Erster Punkt also, was heißt Dialog? Das Wort Dialog wird heute bei tausenderlei Gelegenheiten benutzt. Es ist von einem Begriff zu einer abgelutschten Allerweltsfloske verkommen, die selbst schlimme Diktaturen gern in den Mund nehmen, um ihre Propaganda schmackhaft zu machen. Also ich habe heute zufällig heute gelesen in einer deutschen Zeitung, Herr Kabila in Afrika, der hat jetzt im Vorwahlkampf einen politischen Dialog ausgerufen und die Opposition im Land sagt, und ich fürchte mit gutem Grund, das ist eigentlich nichts anderes als verdeckte Propaganda für das Regime. Die Opposition hat dabei überhaupt nichts zu sagen. In einer solchen Lage, also einer sehr missbräuchlich gebrauchten Formel, tun wir gut daran, uns an den ursprünglichen Sinn des Dialogbegriffs zu erinnern. Kehren wir also für einen Moment lang zu jenem Mann zurück, der den Dialog zum Königsweg philosophischer Erkenntnis erhoben hat, nämlich Sokrates. Obgleich er zu den Stammvätern des philosophischen Denkens der Menschheit gehört, wissen wir von ihm nur wenig Gesichertes. Berühmt gemacht hat ihn sein Schüler Platon, der in seinen frühen Dialogen seinen Lehrer Sokrates als zentrale Figur hat auftreten lassen. Also eine Inszenierung von Dialogen, und da ist immer der Sokrates, steht da im Mittelpunkt. Es gehört wahrlich nicht zu den zufälligen Nebensächlichkeiten im Leben des Sokrates, dass er im Alter von 70 Jahren, im Jahr 399 vor Christus, in Athen angeklagt und zum Tode verurteilt wurde. Der Historiker Diogenes Laertius hat uns den Wortlaut der Anklageschrift überliefert, ich zitiere, weil er relativ kurz und knapp ist: Sokrates tut Unrecht, weil er nicht an die Götter glaubt, denen die Stadt ihr Kult erweist, also die athenischen Götter, vielmehr andere neue göttliche Wesen einführt. Ferner tut er Unrecht, weil er die Juden verderbt. Antrag Todesstrafe. Zitat Ende. Der erste Anklagepunkt erinnert zu Recht an die Anklage gegenüber den Christen im Römischen Reich, also in der frühen christlichen Kirche. Also, die glauben nicht, die verehren nicht, die opfern sich den Göttern, denen Rom seine Größe und nicht zuletzt seine militärischen Siege verdankt. Das bedeutet, diese Christen gefährden die Existenz Roms. So argumentieren die Leute auch in Athen gegenüber Sokrates. Sie als junge Menschen horchen vielleicht eher beim zweiten Anklagepunkt auf. Wie oder wodurch hat Sokrates die Jugend verdorben? Man denkt als erstes unwillkürlich an sexuelle Anzüglichkeit. Und wirklich übte Sokrates offenbar eine enorme Anziehungskraft auf junge Männer aus. Männer. Die Frauen haben da gar nichts zu suchen, nur Männer. Doch von sexuellen Beziehungen zu ihnen ist nichts bekannt. Das ist noch kein Beweis, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass da irgendwas, wie wir so gerne sagen, gelaufen ist. Es ging vermutlich um Erotik, nicht aber um Sexualität. Weder beim verheirateten Sokrates noch im Prozess gegen ihn. Der springende Punkt lag vielmehr in der eigentümlichen Form der philosophischen Lehre, die Sokrates auf den Straßen und Plätzen Athens ausübte und die vor allem eben an junge Leute, junge Männer gerichtet war und die Platon in seinen Texten als Dialog bezeichnet hat. Der Trick beim Dialog, beim sokratischen Dialog ist, durch gezieltes und hartnäckiges Fragen alle mitgebrachten Selbstverständlichkeiten und vermeintlichen Gewissheiten der Dialogpartner in Zweifel zu ziehen, um sie einer kritischen Prüfung zu unterziehen und nur solche Überzeugungen von da an gelten zu lassen, die durch gute Gründe gerechtfertigt sind. Das ist im Vergleich zum ausgeprägten Konservativismus der Antike und antiken Gesellschaften wirklich revolutionär. Das machen wir uns heute überhaupt nicht klar, was das bedeutet dazu. Die Erfindung des Dialogs als eine öffentliche Lehrmethode. Ja, und das, also, ich sage Ihnen gleich nochmal warum, aber das müssen Sie klar machen. Ja. Erziehung in antiken Gesellschaft heißt, die Alten sagen den Jungen, was die Alten schon zu ihnen gesagt haben. Ja. Das ist Weitergeben dessen, was die Alten gesagt haben. Und das, wie gesagt, ist also für sogenanntes, hat mit Philosophie nichts zu tun. In antiken Gesellschaften gilt das Alter einer Überzeugung als ein Wahrheitsbeweis. Und zwar der beste Wahrheitsbeweis, den man sich denken kann. Auch im antiken Christentum, das von vielen antiken Menschen als Neuerung empfunden worden ist. Also eigentlich schon, weil es Neuerung ist, verwerflich. Selbst ne, diese antiken Christen denken eigentlich total antik, weil sie selber gegenüber, wir sagen heute Heretiker, ne, Abweichler in ihren eigenen Reihen, als Killerargument immer einsetzen. Aber das hat man noch nie gehört. Ja, also was XY da vorträgt als Lehre, das hat man ja noch nie gehört. Und damit war das eigentlich erledigt. Eine Auseinandersetzung ne, war da eigentlich nicht mehr möglich. Wenn man das noch nie gehört hat, kann es nichts sein. Ja? Das kann nicht wahr sein. Denn wahr ist nur das, was die Alten schon den Alten und den Alten gesagt haben. Also insofern merken Sie, ne, was da eigentlich hinter dem Vorwurf, der verdirbt die Jugend, was da wirklich dahinter steckt. Das ist politisch gemeint, ne? Nicht sexuell. Für Sokrates zählt die Altehrwürdigkeit einer Überzeugung ebenso wenig wie ihre Verbreitung. Etwa nach dem Motto, das muss doch wahr sein, denn alle sehen das genauso. Im Gegensatz dazu kommt es für Sokrates allein auf einsichtige Gründe an, die sich im Für und Wider der Argumente herauskristallisieren. Also im Dialog muss ich bereit sein, für Behauptungen, die ich im Dialog aufstelle, Begründungen zu liefern, und diese Begründungen müssen einleuchtend sein. Nur auf diese Weise kann sich die Doxa, wie das im Griechischen heißt, die bloße Meinung in Episteme, also in Erkenntnis, verwandeln. Und insofern muss man sagen, was wir heute als höchsten Gipfel sozusagen des Fortschritts empfinden, dass also jeder, ne, vor allem über das Internet, seine Meinung kundtut. Ja, und sich dann Followers also, heranziehen, ist für Sokrates also völlig hirnrissig. Ne? Kann man nicht anders sagen. Das ist Doxa. Allgemeine Meinung, aber nicht Erkenntnis. Und wenn es noch so viele meinen, hat das überhaupt keine Bedeutung. Episteme, Erkenntnis wird es nur dann und dadurch, dass es im Dialog geprüft wird. Und dass eine Übereinstimmung darin besteht, dass die Gründe, die für eine Meinung vorgetragen werden, wirklich überzeugend sind. Mit anderen Worten, Sokrates und Platon begreifen Dialog als das Medium der menschlichen Vernunft, durch das auf dem Wege begründeter Übereinstimmung die Wahrheit erkannt wird. Diese wahrhaft fundamentale Erkenntnisleistung vermag der Dialog allerdings nur zu erbringen, wenn die Gesprächspartner, und das ist jetzt sehr wichtig, gleichberechtigt sind. Ja, also wenn ich sozusagen in der Lage bin, aufgrund der gesellschaftlichen Hierarchie oder der Asymmetrie in unserer Beziehung, sie immer latent zu bedrohen, ne, wenn wir miteinander reden, und sie müssen Angst haben, dass wenn sie eine andere Meinung haben als ich, dass sie dann im Gefängnis landen, dann kann man nicht vom Dialog reden. Ja, sondern sie müssen gleichberechtigt ihre Meinung oder Überzeugung im Dialog zum Ausdruck bringen können. Das ist die erste essentielle Voraussetzung. Wenn das nicht gewährleistet ist, braucht man überhaupt nicht weiterreden. Dann geht es nicht um Dialog, sondern vielleicht um was anderes, auch was Nettes, aber nicht um Dialog. Zweitens, man muss sich frei äußern können. Also frei von Angst, von Bedrohtsein und. Und das bedeutet wiederum, darauf kommt es mir jetzt an, alles im Dialog muss in Frage gestellt werden können. Es gibt in diesem Sinn, ja, ich gebrauche jetzt bewusst diesen Begriff, weil er natürlich für die katholische Theologie eine grundlegende Bedeutung hat. Es gibt im Dialog kein Dogma oder sagen wir besser kein Tabu. Wenn Sie irgendwo in einen Dialog reingehen und sagen, also das steht für mich fest, ja, da werde ich meine Meinung nicht ändern. Ganz gleich, was wir vorträgen, was wir an Gründen oder gegen ihn geltend machen, dann lasse ich ihn letzten Endes nicht mit mir reden. Ja, das mag vielleicht ganz gut sein, was Sie dann denken, aber es ist kein Dialog. Nochmal, dann predigen Sie oder tragen Propaganda oder sonst was, aber Sie sind nicht in einen Dialog eingetreten. Daher muss der Dialog, obwohl er innerlich, das ist etwas, was Sokrates sehr stark herausgibt, innerlich eigentlich sozusagen final auf Verständigung und Konsens oder Einverständnis abzielt, grundsätzlich erkenntnisoffen sein, ergebnisoffen, Entschuldigung, und er kann folglich auch mit der Einsicht enden, dass kein Konsens erreicht wurde und vielleicht auch nicht erreichbar ist. Man nennt das heute in der heutigen Soziologie und Politikwissenschaft to agree, to disagree. Also, wir wissen, dass wir nicht übereinstimmen. Ist auch ein Ergebnis des Dialogs. Das heißt, zwar verlangt der Dialog grundsätzlich von den verschiedenen Dialogpartnern die Bereitschaft, die eigene Überzeugung zu korrigieren, wenn denn nachvollziehbare und einsichtbare Gründe dafür sprechen, aber es darf keinen Druck oder Zwang geben, sich überzeugen zu lassen. Deswegen Überzeugung im Dialog heißt in Freiheit, ne, sich der Habermas hat das mal gesagt, der Eigentümer, dem eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Arguments zu beugen. Also wenn Sie in Freiheit sagen, ja stimmt, die Frau hat recht, hätte ich nicht gedacht, ne? Hätte ich ihr eigentlich auch nicht zugetraut, aber sie hat recht. Ja? Aber das ist ein Akt der Freiheit, der freien Einsicht. Es darf wiederum, wie der Dialog, ne, grundsätzlich nicht irgendwie durch Zwang, Gewalt, durch Druck, durch psychologischen Druck irgendwie herbeigeführt werden, dass ja Menschen sagen, ja, der hat recht. Nur wenn das alles gewährleistet ist, ist der Dialog wirklich erkenntnisoffen und wirklich der Dialog. Deswegen jetzt noch einmal zweitens Kirche und Dialog. Kann Kirche Dialog? Auf diese Frage wird und gibt es, wie Sie hoffentlich gleich merken werden, keine einfache und keine schnelle Antwort. In letzter Instanz nötigt sie zu einem grundlegenden Nachdenken über den Offenbarungscharakter der christlichen Religion und den Wahrheitsanspruch des katholischen Glaubens. Doch ich werde einen anderen Weg einschlagen und statt abstrakter erkenntnistheoretischer Überlegungen anzustrengen, mit Ihnen einen Blick darauf werfen, was die katholische Kirche unter den Vorzeichen Dialog de facto tut. Ich beginne damit, kurz einen Aspekt der Problematik zu erläutern, der auf den ersten Blick nebensächlich zu sein scheint, aber weitreichende Konsequenzen hat. In diesem Sinne zunächst noch einmal eine Frage. Ist es eigentlich unwichtig und unbelanglos, oder im Gegenteil bedeutsam und aufschlussreich, dass sowohl Sokrates und Platon, da liegt das also auf der Hand, als auch wir selber, wenn Sie sich selber damit also abhören, sozusagen selber prüfen, immer bei dem Begriff, bei dem Wort Dialog an Personen denken. Also ich führe einen Dialog mit Ihnen. Das geht, wenn wir guten Weg sind. Ja? Aber wir zögern etwa von einem Dialog zwischen Bundesbahn und Bundestag zu sprechen. Oder von einem Dialog zwischen Siemens und Mercedes. Das heißt, ein Dialog findet offenbar zwischen Personen statt, nicht zwischen Organisationen, Kollektiven oder Staaten. Aber wenn das stimmt, wie kommt kommunizieren dann solche sozialen Großgebiete eigentlich miteinander? Was genau bedeutet es etwa, wenn die Nachrichten melden, die USA und Russland hätten ihren Dialog über einen Waffenstillstand in Syrien abgebrochen oder neuerdings, kann man jetzt sagen, Gott sei Dank, wieder aufgenommen? Was heißt in einem solchen Kontext eigentlich Dialog? Natürlich sitzen nicht die USA und Russland miteinander am Tisch und reden miteinander. Es sind die Außenminister der beiden Staaten oder andere Diplomaten, die Gespräche miteinander führen und wenn es gut geht, wirklich einen Dialog miteinander führen können. Das tun sie aber eben nicht als Privatpersonen, sondern von Amts wegen oder im amtlichen Auftrag. Und das ist ein ganz essentieller Punkt, den ich Ihnen hier nahebringen will. Soziale Großgebiete, kollektive Organisationen oder Institutionen und was immer sie dieser Art im Kopf haben mögen, können eben nicht direkt miteinander kommunizieren, sondern nur mit Hilfe von Personen, die diese Gebilde repräsentieren. Das ist ein Schlüsselbegriff. Repräsentation. Sie können sich das Phänomen des Repräsentierens oder des Zwangs zur Repräsentation und das dabei auftretende Problem gut beobachten, wenn Sie die Beziehung etwa zwischen dem deutschen Staat und den deutschen Muslimen betrachten. Der Staat, und zwar unabhängig von Partei oder sonst was, der Staat kann ohne Schwierigkeiten Personen für Gespräche entsenden. Also er beauftragt einfach irgendjemanden, bevollmächtigt jemanden, ein solches Gespräch zu führen. Der Innenminister oder wie immer Sie sich da denken mögen. Es ist aber für den Staat außerordentlich schwierig, auf der Gegenseite einen Gesprächspartner zu finden. Und zwar nicht irgendeinen beliebigen, sondern einen, der für die Muslime in Deutschland sprechen kann. Zu diesem Zweck wurde bekanntlich die Islam- oder sogenannte Islamkonferenz gegründet, der aber seit ihrem Bestehen von muslimischer Seite das Recht abgesprochen wird, für alle in Deutschland lebenden Muslime zu sprechen. Das ist also ein notorischer Streit, der zieht sich vom Gründungstag an bis heute durch. Ja, es sind eine ganze Reihe von muslimischen Verbänden dort vertreten, aber eben eine ganze Reihe von Verbänden nicht. Und es gibt viele Muslime, die eigentlich in Deutschland im Verband organisiert sind und die schon grundsätzlich sagen, also diese Konferenz, da habe ich damit nichts zu tun. Das macht aber die Situation für den deutschen Staat außerordentlich schwierig. Ja, denn der Staat kann ja nicht mit 3 Millionen Muslimen in Deutschland einzeln reden und selbst wenn das jetzt fiktiverweise denkbar wäre, ja, dass der Innenminister also mit allen Muslimen spricht, dann kann er nicht mit 3 Millionen Muslimen verbindliche Verträge abschließen und das Verhältnis zwischen Staat und Muslimen regeln. Also, Sie mögen sagen, das ist alles ein bisschen Spinnerei und spitzfindig, aber diese Unsicherheit im Verhältnis des deutschen Staates zu den hier bei uns lebenden Muslimen hat sehr praktische Konsequenzen. Es wirkt sich nämlich erschwerend, zum Beispiel aus bei den Verhandlungen über die Einrichtung islamischer Lehrstühle an Universitäten. Also ein praktisches Beispiel, Münster, Universität Münster hat seit geraumer Zeit einen Lehrstuhl für islamische Theologie, nicht für Islamwissenschaft, das ist was anderes, gibt es auch da, sondern für einen islamischen Theologen, so wie eben eine katholische Fakultät. Ja? Sie haben einen, ich habe gestern gehört, bei einer Veranstaltung, haben die katholische Bildungsrat diesen Theologen zu einem Gespräch eingeladen, in einem Gesprächskreis zwischen Christen und Muslimen. Und da waren vor allem Christen da und ein paar Muslime, aber kein einziger Imam. Und das ist sehr symptomatisch. Ja, weil die meisten der Imame sagen, die Theologie, die der lehrt, ja, das hat mit uns nichts zu tun. Das ist nicht der wahre Islam. Ja. Also Sie merken, es geht mir jetzt nicht irgendwas zu bewerten, sondern ich will Ihnen nur ein Problem vor Augen führen. mit dem der Staat zu kämpfen hat. Es gilt gleichermaßen, das schlicht ich Ihnen ein bisschen näher, die Einrichtung islamischen Religionsunterrichts an den Schulen. Ja, da haben wir in den katholischen und evangelischen Kirchen ein relativ ausgefallenes Verfahren, ne, denn die Oberhoheit über die Schule hat der Staat bei uns, ja, das ist völlig klar. Selbst bei konfessionellen Schulen, am Ende ne, muss der Staat sein Klartext geben, seine Unterschrift geben. Das bedeutet aber zum Beispiel, Sie müssen irgendeinen Weg finden, Lehrpläne zu erarbeiten, die sowohl von kirchlicher Seite wie auch von staatlicher Seite akzeptabel sind. Ja? Und das bedeutet aber wieder praktisch, Sie brauchen ein Gesprächsforum, wo jemand drin sitzt, der wirklich also befugt ist, der nicht nur jetzt intellektuell in der Lage ist, sondern der befugt ist, dort zum Beispiel ne, für die evangelischen Kirchen Deutschlands zu sprechen und zu sagen, also dieses ne, Konzept für den Religionsunterricht, diese Inhalte im Religionsunterricht sind aus unserer Sicht völlig in Ordnung und wenn der Staat das auch findet, ne, dann soll es so sein. Aber wenn Sie ne, auf der religiösen Seite keinen solchen einheitlichen Konsens haben, dann wird es für den Staat außerordentlich schwierig. Und unser Staat ist wirklich gewillt, aus verschiedensten Gründen einen islamischen Religionsunterricht zu etablieren. Aber er stößt vor enorme Schwierigkeiten und eine davon habe ich versucht, Ihnen deutlich zu machen. Zum Schluss, das wird Sie vielleicht überraschen, liegt Ihnen nicht, naturgemäß nicht so nahe, aber habe ich auch jetzt, also weil ich bei der Militärseelsorge in Berlin gewesen bin, mitgekriegt, ja, die Bundeswehr möchte gerne, gerade also im Blick auf Einsätze, auf Auslandseinsätze, möchte gerne so etwas wie eine islamische Militärseelsorge etablieren. Ganz schwierig. Ja? Soll das ein sunnitischer Geistlicher sein oder ein schiitischer oder noch was anderes? Ja? Und wenn also die Bundeswehr sagt, also wir schicken dann auch den Sunniten hin, ja, welche Reaktion muss man dann also erwarten? Wie gesagt, ich möchte mich nicht einmischen in diese innerislamischen Kontroversen. Ich will Ihnen nur sagen, das sind ganz praktische und sehr folgereiche Probleme für das, was man auch ein Stück weit als Dialog zwischen Staat und Religion hängt. Nun ist die katholische Kirche offensichtlich in einer anderen, in dieser Hinsicht wenigstens, wesentlich günstigeren Lage. Sie verfügt über klare theologische und kirchenrechtliche Vorgaben für die Vertretung der Kirche in der Öffentlichkeit gegenüber dem Staat oder aber in den Beziehungen zu anderen Institutionen. Ich habe Ihnen deswegen auf einem Blatt, ne, wenn Sie da mal einen Blick darauf werfen, also sehr rudimentär die Organisationsstruktur der katholischen Kirche aufgezeichnet. Das will ich Ihnen jetzt gar nicht im Einzelnen erklären. Ja, und das ist noch, wenn man das jetzt nur etwas einfach sagen will, höchst unterkomplex, weil da also eine Fülle von Institutionen und Organisationen überhaupt nicht erwähnt sind, zum Beispiel die ganzen Orden in der katholischen Kirche, ja, aber die für unsere Thematik relevanten Strukturelemente sind da also aufgelistet. Ich komme auf einen Punkt nachher nochmal zurück. Das ist also so gesehen kirchenrechtlich relativ klar und es ist deswegen zum Beispiel, ja, also nicht jeder, der sich als Theologe fühlt, kann nur in der Schule für katholische Religionsunterricht erteilen. Jeder braucht ein amtliches Fazit, sogenannte Minimum of Staff. Es gilt vor allem auch für Hochschullehrer, ja, also nicht, weil ich jetzt studiert habe und irgendwie ein gutes Examen gemacht habe, sondern das ist eine Seite, das ist staatliche, universitäre Seite. Und dann am Ende, wenn es weg ist, muss der Bischof sein Einverständnis geben und sagen, dieser Mann ne, ist aus unserer kirchlichen Sicht berechtigt, ja, menschlich, qualitativ, charakterlich und fachlich ja, in der Lage und befugt, also katholische Theologie zu lehren. Die Kirche stellt selbst eine staatsähnliche Institution dar. Das sehen Sie vor allem auf diesem Schema, wenn Sie mal da gucken, unter der Rubrik Heiliger Stuhl. Und ich befürchte, dass Ihnen allen nicht sehr klar ist, dass die katholische Kirche tatsächlich diese zwei Seiten hat, und das ist einzigartig in der ganzen Welt der Religionen, auch der christlichen Konfession. Es gibt keine andere, die auch nur eine staatliche Struktur hat, die dort unter dem Stichwort Heiliger Stuhl aufgelistet ist. Hat zur Folge zum Beispiel, damit will ich es mal bewenden lassen, das hat zur Folge, dass die katholische Kirche Botschafter, also der Vatikanstaat, Botschafter in einzelne Länder schicken kann, so wie eben Staaten das auch tun. Ja, also Russland hat eine Botschaft in Berlin, wenn sie da mal waren, die USA haben eine noch größere Botschaft in Berlin, und der Vatikan hat auch einen Botschafter da, der hat allerdings nicht so ein großes Haus. Gleichwohl, von Alters her, ist der vatikanische Botschafter in Ländern, wo also überhaupt ein solcher Botschafter akkreditiert ist, ist immer der Ehrenvorsitzende des diplomatischen Korps. Ja, das hat also Tradition. Ist vom Wiener Kongress für die, die mal Geschichte studieren wollen, von Berlin etabliert worden. Vorher gab es das in dieser Form nicht. Also, es liegt vor dem Hintergrund dessen, was ich Ihnen versucht habe zu sagen, auf der Hand, dass die katholische Kirche weder als Organisation noch als Gemeinschaft von 1,5 Milliarden Gläubigen als solche Dialog kann, um nochmal diese Themenformulierung aufzunehmen. Aber damit ist eben die Angelegenheit noch längst nicht erledigt. Wir müssen vielmehr genauer danach fragen, wer vertritt die katholische Kirche im Dialog? Und die Antwort kann, so hoffe ich es jetzt einleuchten, kann eigentlich nur lauten, entweder Amtsträger, also Bischöfe oder der Papst, oder Theologen im amtlichen Auftrag oder Laien im Amt. Also Laien, ich bin auch Theologen als Laien nicht, aber ich meine jetzt Leute, die nicht Theologie studiert haben, die irgendeine andere Funktion in der Kirche haben, wenn sie einen amtlichen Auftrag haben, können für die katholische Kirche in einen solchen Dialog mit wem auch immer eintreten. Es ist also kein Widerspruch, wenn wir einerseits festhalten, die Kirche könne keinen Dialog führen und gleichzeitig feststellen, sie tut das de facto trotzdem, und zwar in beträchtlichem Umfang. Das war allerdings nicht immer so, und ich nehme nur einen Punkt jetzt heraus. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war Dialog für die katholische Kirche ein sehr seltenes Unternehmen. Nachdem sich zum Beispiel seit dem späten 19. Jahrhundert allmählich die moderne ökumenische Bewegung herausbildete, hat die Leitung der römisch-katholischen Kirche Einladungen zu ökumenischen Konferenzen immer ausgeschlagen, zum Leidwesen vieler nicht-katholischer Christen und nicht-katholischer Kirchenführer. Die gab es also Weltversammlungen, man hat den Vatikan immer eingeladen und sie haben immer sozusagen einen Talk gekriegt. Aber mehr noch, die katholische Kirche hat bis 1948 sämtlichen Katholiken und Katholikinnen strengst verboten, überhaupt an irgendwelchen ökumenischen Versammlungen, Treffen, Konferenzen und so weiter teilzunehmen. Über die Gründe dafür will ich jetzt nicht weiter reden, ich will nur Ihnen diesen Tatbestand klar. Wenn Sie sich dieses Bild vor Augen halten und wenn sich dieses Bild, das ich Ihnen da skizziere, bis heute verändert hat, dann einzig und allein dank der Epochalwende, die vor einem halben Jahrhundert das sogenannte Zweite Vatikanische Konzil als oberstes Leitungsorgan der Kirche vollzogen und eingeleitet hat. Das finden Sie auch auf diesem Schema, Konzilbischöfe und so weiter. Mit 2400 teilnehmenden Bischöfen, ergänzt um theologische Berater und ökumenische Gäste, handelt es sich um das größte Konzil der Kirchengeschichte, das 1962 eröffnet und 1965 abgeschlossen wurde. Also insgesamt eine Sitzungsdauer von 4 Jahren, aber natürlich waren die Bischöfe nicht dauernd in Rom, sondern es gab also 4 Sitzungsperioden. In diesen 4 Sitzungsperioden haben die Konzilsväter insgesamt 16 Dokumente beraten und verabschiedet. Für uns interessant sind vor allem 2 Texte. Zum einen das Dekret über den Ökumenismus mit dem Titel Unitatis Integratio, für diejenigen unter uns, die Latein als Muttersprache haben. Also die Wiederherstellung der Einheit für die wenigen, für die Wichtigen. Zum anderen die Erklärung für das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen mit dem Titel Nostra Aetate, also in unserer Zeit oder in unserer Zeitalter. Diese beiden Dokumente legten das Fundament für die Aufnahme offizieller Beziehungen, ökumenischer, also innerchristlicher Beziehungen und interreligiöser Beziehungen der katholischen Kirche. Papst Paul VI., der während des Konzils Papst geworden war, nachdem auch schon manche wissen das oder erinnern sich, ne, Papst Johannes der 23., der das Konzil eingerufen hat, gestorben ist während des Konzils, wurde Paul VI. Gewählt. Dieser Paul VI. Wählte, und das ist ganz sicher kein Zufall, widmete sein erstes Lehrschreiben dem katholischen Verständnis des Dialogs, den er als Gespräch in konzentrischen Kreisen beschrieb, denn Entfernung von der Kirche durch das Maß der Gemeinsamkeit, die mit ihr bestimmt wurde. Also die Idee war, ne, in der Mitte steht sozusagen die römisch-katholische Kirche und sie spricht also jetzt mit verschiedensten Gesprächspartnern und je nachdem, wie viel ne, sie vor dem Gespräch sozusagen als Gemeinsamkeit schon feststellen kann, ergibt sich also eine größere oder kleinere Distanz. Und ne, der engste Kreis, das waren die christlichen Konfessionen, da gibt es auch noch eine Stufung, ne, die Orthodoxen, ne, sagt das Konzil steht uns noch näher als die evangelischen Christen. Und dann kommen die Juden von den nichtchristlichen Religionen als allererste Stelle und sehr prominent, die Juden, und dann kommen andere nach den Juden, bemerkenswerterweise der Islam, ne, also noch vor Buddhismus, Hinduismus oder so, kommt dann der Islam. Warum? Weil man sagt, wir sind alle monotheistische Religionen. Das ist eine der fundamentalen Gemeinsamkeiten zwischen uns. Im christlichen, Papst Paul VI. Richtete außerdem drei neue päpstliche Räte ein. Sie finden das wieder auf dem Schema oder etwas rechts in der rechten Leiste. Gibt es also päpstliche Räte, die sich als Sekretariate um den Dialog kümmern sollten. Und zwar, da merken Sie jetzt nur auch diese Philosophie sozusagen der konzentrischen Kreise. Erstens das Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen, das war an die Mitchristen gedacht. Zweitens der Rat für den Dialog, für den interreligiösen Dialog, also für die nichtchristlichen Religionen. Und drittens der Rat für den Dialog mit den Nichtglaubenden, also nicht religiösen Menschen. Damals hat man natürlich als großen Gesprächspartner immer eigentlich an erster Linie das Gespräch mit Kommunismus, mit Marxisten vor Augen gehabt oder anderen Formen des säkularen Atheismus. Im christlichen Bereich nahm die katholische Kirche in der Folgezeit auf verschiedenen Ebenen zahlreiche bilaterale Beziehungen mit verschiedenen christlichen Gemeinschaften auf und beteiligte sich zum anderen im Rahmen des Ökumenischen Rates der Kirchen an multilateralen Gesprächen, also Gesprächen, wo mehrere Konfessionen beteiligt waren. Innerhalb vieler dieser kirchlichen Außenbeziehungen sind theologische oder philosophische Dialoge ein wesentliches Element. Es geht nicht immer nur um Dialog, aber sehr stark. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich dadurch ein enges und nur noch von Spezialisten überschaubares Geflecht dialogischer Beziehungen herausgebildet, in das die katholische Kirche als verlässlicher Partner eingebunden ist. Keine andere Konfession oder auch keine andere Religion unterhält heute ein dichteres Netz ökumenischer und interreligiöser Beziehungen. Die Themenpalette der Dialoge ist außerordentlich breit und umfasst historische, theologische und nicht zuletzt sozialethische Fragen, die oft nicht nur Christen interessieren, sondern alle Menschen bedrängen. Vor allem die Kernfrage, wie kann menschliches Leben glücken und menschliches Zusammenleben in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit gelingen. Wenn Sie sich auf der einen Seite ne, die Texte anschauen, die ich da auszugsweise abgedruckt habe, dann sehen Sie in dem Text über den Ökumenismus, sehen Sie auch in dem zweiten Text, was da im Konzil also als mögliche Themen im Blick ist. Ne? Also Grundfragen der menschlichen Existenz sagt man mit Blick auf die anderen Religionen. Ja, wir alle Menschen haben also bestimmte Fragen im Kopf und auch im Herzen und darüber können wir unbefangen und frei miteinander reden. In den verschiedenen Dialoggruppen arbeiten Theologen, und das verstehen Sie jetzt, nicht als Privatpersonen. Das hindert nicht, dass wir irgendwie als Privatmenschen irgendwo mit anderen Menschen reden, ob sie nun religiös sind oder nicht, und auch mit ihnen Dialog führen. Aber in diesen offiziellen Dialoggruppen arbeiten Theologen und Theologinnen nicht als Privatpersonen mit. Sie vertreten dort die entsendenden Konfessionen. Das gilt nicht nur für die katholische Kirche. Das hat zur Konsequenz, dass die erarbeiteten Konsenstexte, wenn es denn solche gibt, nicht aus sich heraus Geltung erlangen, sondern der Zustimmung der delegierten Gemeinschaft bedürfen. Man nennt diesen Vorgang nachfolgender Annahme oder auch Ablehnung Rezeption. Wie diese Rezeption konkret geschieht, hängt von der Struktur der jeweiligen Gemeinschaft bzw. Konfession ab. Das läuft zum Beispiel im evangelischen Bereich sehr anders als in der katholischen Kirche. Da würde also eine solche Rezeption immer über den Kanal, wenn ich das so sagen darf, der Synoden laufen. In Freikirchen würde das immer voraussetzen, dass die Gemeinden vor Ort beteiligt sind. In der katholischen Kirche gilt, je nach Gesprächsebene, auf der man also den Dialog geführt hat, sind zuständig die Bischöfe, ja, im Rahmen eines Bistums, die nationalen Bischofskonferenzen oder wenn es um Fragen der Verbindlichkeit für die Gesamtkirche geht, der Papst und die Glaubenskongregation. Ohne eine solche Zustimmung oder Beteiligung der gesamtkirchlichen Leitungsinstanzen ist innerhalb der katholischen Kirche eine Rezeption für die Gesamtkirche nicht möglich. Das Ganze klingt in Ihren Ohren sicherlich recht bürokratisch und langwierig, vielleicht sogar langweilig. Und ich darf Ihnen versichern, Ihr Gehör täuscht sich nicht. Es ist so. Der Mikrokosmos interreligiöser und ökumenischer Gespräche ist nur selten der Schauplatz aufregender Ereignisse, sondern überwiegend das Feld geduldiger Kerner- und Kleinarbeiten. Und die Beteiligten brauchen außer langen Atem eine hohe Frustrationstoleranz. Um es in einem Bild auszudrücken, und zwar nur im Blick jetzt auf die katholische Kirche. Diese Kirche ist kein Speedboot auf einem Binnensee, sondern ein riesiger Tanker auf dem Ozean. Kursänderungen erfordern einige Seemeilen. Schnelle Richtungswechsel sind unmöglich und auch nicht ratsam. In keinem der offiziellen Dialoge hat die römisch-katholische Kirche bislang ihren Absolutheitsanspruch aufgegeben. Es fragt sich deshalb, und viele Leute fragen das sehr pointiert, es fragt sich deshalb, ob unter diesen Umständen Dialog mehr sein kann, als ein bloß taktisches Manöver, um sich dem Zeitgeist anzupassen oder in einem neuen Gewand Mission zu betreiben. Und ich will hier nochmal ganz ausdrücklich feststellen, wenn das der Fall wäre, in der Tat müsste man nur die Fähigkeit der katholischen Kirche verneinen. Ja, ich sage nochmal, Dialog heißt auch nicht, mit jemandem zu reden in der verdeckten oder offenen Absicht, ihn zu missionieren. Der Dialog ist kein Instrument der Mission, sondern ist ein Instrument, wenn Sie so wollen, eine Methode, zu gemeinsamen, akzeptablen Erkenntnissen zu gelangen. Ist auch kein, sozusagen, also wenn ich höre zum Beispiel, kriege ich Dialog, ne? Da könnte ich schon auslassen. Ja. Oder doch nur ein Pfarrer reden. Ne? Das ist richtig. Pfarrer soll verkündigen, aber nicht, wie kannst du nicht brauchen, unter dem Vorwand, er wird der Dialog. Fundamentalistische Gruppen, und das gibt es in der katholischen Kirche genauso wie in anderen Religionen und Konfessionen, erheben diesen Vorwurf modischer Anpassung beharrlich. Und sie stimmen darin seltsamerweise mit linken und liberalen Kirchenkritikern überein, die sonst von den Rechten in der Kirche verfolgt werden. Unbeschreibbar ist jedenfalls die Tatsache, dass die an Dialogen beteiligten katholischen Theologen, und nur von denen rede ich jetzt, nicht selten mit der Spannung leben müssen, die sich zwischen der geltenden kirchlichen Lehre und einem im Konsens gefundenen Dialog ergeben mögen. Sie müssen dann mit der Möglichkeit rechnen, dass der Vorgang der Rezeption durch die Kirche mit einer Ablehnung endet und insofern ihre Anfragen erst einmal vergebens war. Sie können aber auch darauf hoffen, dass damit noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und die Dinge trotzdem einen anderen Verlauf nehmen. Das Vatikan II hat auch in dieser Hinsicht viele überrascht. Es hat zum Beispiel mit seinem ökumenischen Aufbruch stillschweigend. Anderes kann man in der Kirche in der Regel nicht erwarten, meistens auch in der Politik nicht. Ne? Stillschweigend eine ganze Reihe von Katholiken rehabilitiert, die sich vorher über die geltenden kirchlichen Verbote hinweggesetzt und ökumenische Kontakte geknüpft haben. Heute sagt man, dass die katholische Pioniere des Ökumenismus zu ihrer Zeit, ne, mussten sie damit rechnen, von der kirchlichen Autorität bestraft zu werden. Die Kirche kann lernen, ohne jeden Zweifel, aber oft erweist sich ihr Lernprozess als sehr schmerzlich. Nicht zu vergessen die persönlichen Opfer und Leiden, die treuen katholischen Frauen und Männern dabei nicht selten abverlangt und auferlegt worden sind. Dritter Punkt. Drittens die gesellschaftliche und politische Bedeutung des ökumenischen und interreligiösen Dialogs. Lange Zeit herrschte in wissenschaftlichen und intellektuellen Kreisen die Überzeugung vor, die Religion werde im Zuge des gesellschaftlichen Fortschritts absterben und verschwinden. Ein berühmtes frühes Beispiel für diese sogenannte Säkularisierungstheorie bietet das sogenannte Drei-Stadien-Gesetz, mit dem der französische Philosoph Auguste Comte 1798 bis 1857, müssen Sie sich merken, aber so ungefähr die Zeit, mit der er den Ablauf der menschlichen Geschichte erfassen wollte. Also er hat die Idee, ne, die Geschichte verläuft nicht irgendwie chaotisch, sondern folgt einem, ne, einem Schema, einem Plan. Ne, Plan nicht, aber einem Schema. Er hat unterschieden in seiner Sicht der Geschichte zwischen dem theologischen, dem metaphysischen und dem positiven oder wissenschaftlichen Stadium in der Menschheitsgeschichte. Und er sah sich selber als einen Vordenker der Wissenschaft und die Wissenschaft als entscheidende Triebkraft der Welterklärung und Weltgestaltung. Der zweite Punkt ist sehr wichtig, die praktische Umgestaltung der Welt. Kant nannte das theologische Stadium in einer Art psychologisierenden Sicht auch das kindliche Stadium der Menschheitsentwicklung. Und allein das zeigt schon hinreichend, wie er die Religion beurteilt hat. Es gab für ihn, für die Religion nicht nur keine Zukunft, sondern er hielt sie schon für seine Zeit als längst überholt. Ganz ähnlich dachten etwa Ludwig Feuerbach in Deutschland, Marx und der gesamte Marxismus, einhellig. Und um den Untergang der Religion zu beschleunigen, wurden in allen kommunistisch regierten Staaten die Religionen, nicht nur das Christentum, sondern alle, aktiv bekämpft und unterdrückt, obwohl viele dieser Staaten, zum Beispiel die DDR, Religionsfreiheit in ihre Verfassung aufgenommen haben. Heute wird diese gewissermaßen klassische Form der Säkularisierungsthese kaum noch vertreten. Und es wird weithin anerkannt, dass Religion eine wichtige Realität in der Weltgesellschaft bleiben wird, jedenfalls solange wir nur vorausschauen können oder meinen, vorausschauen zu können. Darüber mögen religiöse Menschen erfreut sein, aber sie sollten sich, und damit komme ich nochmal zum Ausgangspunkt zurück, sie sollten sich die Sorge jener Zeitgenossen ernst nehmen, die in der sogenannten Wiederkehr der Götter eine Gefahr sehen. Der römisch-katholische Theologe Hans Küng hat unermüdlich die These vertreten, ohne Religionsfrieden könne es keinen Weltfrieden geben. Und damit hat er ohne jeden Zweifel recht. International wie auch national. Die Religionen wirken zwar, wie die empirische Friedensforschung zeigt, wirken zwar eher selten als Brandstifter, entgegen dem Ruf, den sie in der Öffentlichkeit haben, aber sehr häufig als Brandverstärker. Und es sind wahrlich keineswegs nur gewaltbereite Muslime, die dafür verantwortlich sind. Man denke nur an den Hindu-Nationalismus in Indien oder um den Buddhismus in Sri Lanka und Myanmar. Und auch bei uns gibt es Brandstifter, nämlich Menschen, die das christliche Abendland retten wollen und dafür Brandsätze basteln, um Flüchtlingsheime abzufangen. Und es gibt wiederum andere, wie wir in diesen Tagen haben erfahren müssen, die in unserem Land Bomben bauen, um Ungläubige in die Luft zu jagen. In allen Varianten des religiösen Fanatismus dreht es sich letzten Endes darum, den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat zu zerstören und durch ein Gemeinwesen zu ersetzen, zum Beispiel das islamische Kalifat, in dem Menschen einer bestimmten Religion unter sich bleiben können. Wenn Sie sich also mal ein bisschen beschäftigen mit der religiösen Propaganda des IS, dann werden Sie das, ne, springt einem ins Auge. Das ist eine Verheißung. Alle Muslime sollen da hinkommen, da können sie im Frieden unter sich leben. Ne, und werden nicht dauernd belästigt, gestört oder gar bekämpft von diesen unglaublichen Messlern, den Kreuzzüglern, wie das immer heißt. Das ist aber nicht nur eine Eigenheit des islamischen Staats, so denken alle Fanatiker. Ne, die Rechten wollen auch unter sich sein. Und keine Homos und keine Liberalen und so weiter. Nicht religiöse und weltanschauliche Vielfalt soll herrschen, im Staat oder im, ne, im Land, sondern nur eine, die einzig wahre Religion. Genau diese Vorstellung hat Europa in das Blutbad des 30-jährigen Krieges gestürzt. Eine Katastrophe von wirklich gigantischem Ausmaß. Man darf daran erinnern, nach dem Ende des 30-jährigen Krieges, also 1648, war die Bevölkerung Europas um 2/3 zurückgegangen. Ne? Also im Vergleich zur Vorkriegszeit lebte nur noch 1/3 der Menschen in Europa. Niemand kann im Ernst wollen, dass die Rückkehr der Religion auf die politische Bühne erneut in ein mörderisches Desaster mündet. Darin liegt das unbestreitbare Recht der Religionsskeptiker und Religionskritiker. Es wäre nun allerdings eine Illusion anzunehmen, Dialog allein könne die grassierende Gewalt in Wort und Tat verhindern. Ein Dialog ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wie sich am Westfälischen Frieden von 1648 oder, um das hier, ne, um das Lokalkolorit auch ernst zu nehmen, noch deutlicher sagen ist der Friede von Münster und Osnabrück. Das war natürlich gewertet machen, dass hier Weltgeschichte gemacht worden ist in ihrer Stadt hier. Und wirklich ohne Übertreibung. Der Westfälische Friede hat nicht nur den 30-jährigen Krieg beendet, er hat zugleich eine Friedensordnung von erstaunlicher Dauer geschaffen. Es gibt Historiker, die sagen, eigentlich jetzt erst gerät diese Westfälische Ordnung ins Schwanken. Diese Friedensordnung beruhte auf zwei Pfeilern, neben vielen anderen Dingen, auf zwei Grundpfeilern. Nämlich der Monopolisierung der Waffengewalt in der Hand des souveränen Staates. Ein Vorgang von unglaublicher Tragweite. Also, dass es keine Warlords bei uns gibt, ja, das ist ein Teil dieser Entwicklung in Europa. Und Sie sehen tagtäglich im Fernsehen, in Afghanistan, ne, haben Sie völlig andere Verhältnisse. Warum? Weil der Staat diese Möglichkeit nicht hat. Er schafft es nicht, sich durchzusetzen gegen Stämme und, die sich, ne, alles an den Zähnen bewaffnet sind. Und was rauskommt bei solchen Zuständen, das sehen wir. Zweitens aber, und für unseren Zusammenhang entscheidend, die Zulassung von drei christlichen Konfessionen oder, wie es damals hieß, von drei Religionsparteien, mit EY-Parteien. Auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Also das waren, ne, die Lutheraner, die Calvinisten und die Katholiken. Die Freikirchen gehörten nicht dazu und Muslime, Juden und so weiter sowieso nicht. Ne? Aber immerhin diese drei. Das war noch keine volle Religionsfreiheit in unserem Sinne. Aber der erste und entscheidende Schritt zur Trennung von Religion und Staat und zum religiösen Pluralismus innerhalb des Staates. Seither gehört der innere weltanschauliche Pluralismus als Folge der staatlich zu achtenden und zu gewährleistenden Religionsfreiheit zu den Hauptkennzeichen der westlichen Rechtsstaaten, inzwischen fest verankert in den Menschenrechten. ich hoffe, ich strapaziere Sie nicht zu sehr, aber ich muss jetzt an dieser Stelle vielleicht doch auch noch einfügen, das Konzil, von dem ich jetzt rühmend geredet habe, ist die erste gesamtkirchliche Instanz in der Kirchengeschichte, die sich ohne jeden Rückhalt, ohne jeden Vorbehalt zur Gültigkeit der Religionsfreiheit bekannt hat. Die katholische Kirche hat bis dahin diesen Grundsatz des Menschenrechts nicht geachtet. Ja, das muss man ganz eindeutig und klar sagen. Erst dann kann man ermessen, was das Konzil wirklich geleistet hat. Und das ist ein, also viele Leute haben gesagt, die Akzeptanz des Dekrets für die Religionsfreiheit ist die Magna Carta, die der katholische Kirche den Weg in die moderne Gesellschaft geöffnet hat. Wenn sie das nicht getan hätte, dann wäre sie heute ein völliger Fremdkörper in den westlichen Rechtsstaaten. Diese Pflicht des Staates zur religiösen und weltanschaulichen Neutralität kennzeichnet auch das Grundgesetz der Republik Deutschlands, das zu den besten Verfassungen der Welt gehört. Und man muss deswegen konsequent sagen, und im Kontext der heutigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ist es leider möglich, das zu sagen, unser Staat ist kein christlicher Staat. Und ich persönlich und viele andere Christen und Kirchen mit mir wollen das auch nicht. Sondern wir wollen einen weltanschaulich und religiös neutralen Staat, weil das die wesentliche Garantie für das friedliche Zusammenleben der Religionen im Staat ist. Wir selber nehmen diesen Tatbestand nur selten dankbar wahr, während viele Menschen, die in unserem Land Zuflucht suchen, das sehr genau wissen. Und gerade deshalb auch bei uns leben wollen. Wer immer aber hierzulande leben will, ob hier geboren oder eingewandert oder zu uns geflüchtet, muss diese Grundordnung unseres Zusammenlebens achten und sich aktiv für sie einsetzen, wenn sie bedroht wird oder eingeschränkt werden soll. Denn selbst die beste Verfassung, das hat uns die Geschichte der Weimarer Republik blutig gelehrt, selbst die beste Verfassung eines Staates kann den Staat nicht davor bewahren und schützen, zerstört zu werden, wenn seine Bürgerinnen und Bürger sich der Pflicht verweigern, sich für die Verfassung einzusetzen und für sie gerade zu stehen. Wenn wir uns alle nur auf unsere Justiz, die Polizei oder die Nachrichtendienste verlassen, wird unser Land keine Zukunft haben. Deswegen zum letzten Punkt, was kann Kirche, was können wir als Katholiken für unsere gemeinsame Zukunft in diesem Land tun. Die katholische Kirche hat bekanntlich einen hierarchischen Aufbau und zumal in Deutschland einen sehr umfangreichen Apparat. Aber alle ihre Strukturen haben keinen anderen Sinn und Zweck, als den der Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden zu dienen. Entscheidend ist, was sie den Gemeinden, in den Verbänden, in den Orden und anderen Gruppen oder Gemeinschaften geschieht. Und was einzelne katholische Christen tun an dem Ort, an dem sie leben und arbeiten. In der Familie, in der Schule oder im Beruf, im Kreis der Freundinnen und Freunde, der Vereine oder auch der Partei. Für die allermeisten dieser Orte gilt heute, dass wir an ihnen Menschen begegnen, die anderen Religionen angehören oder auch gar keine Religion, denn die Religionsfreiheit gewährt, dass man entweder religiös sein kann oder auch nicht. Je vielfältiger und bunter unser Land wird, desto nötiger der Geist der Offenheit und des Dialogs. Pluralität allein als Tatsache schafft noch keine Gemeinschaft. Gemeinschaft kann nur entstehen und bestehen, wenn Vielfalt gewollt und bejaht, gelernt und angeübt wird. Wir müssen also im täglichen Leben wie auch auf höheren Ebenen aufeinander zugehen, uns füreinander interessieren, einander verstehen wollen, anstatt uns nur zu beschimpfen oder Hasspiraten in die Welt zu setzen. Einander verstehen wollen, uns zusammensetzen, um uns auseinanderzusetzen. Wir müssen Interessen ausgleichen und dabei auch Kompromisse suchen. Und wenn die Religionen in diesem Land und in der Welt Frieden stiften wollen, und sie behaupten das fast alle für sich, dann indem sie an diesem Prozess teilnehmen und ihn mittragen oder ihn nötig in Gang bringen. Das Wort katholisch heißt ursprünglich umfassend oder weltumspannend. Daher überschreitet die katholische Kirche als Weltkirche alle Grenzen der Herkunft, des Geschlechts, der Hautfarbe oder besonders bedeutsam auch der Nationalität. Heute gewinnt dieser weltkirchliche Charakter eine neue Qualität durch die Anwesenheit einer ständig ansteigenden Zahl von katholischen Geschwistern, die aus anderen Teilen der Weltkirche zu uns gekommen sind und auf Dauer bleiben werden. Also Migranten und ihre Gemeinden. In gewissem Sinne werden wir als katholische Kirche in Deutschland dadurch katholischer. Wenn wir, das ist die Voraussetzung, diese Neuankömmlinge in unsere Gemeinden aufnehmen, in unsere Kirchen aufnehmen oder Gemeinschaften mit ihren Gemeinden pflegen. Katholische Kirche in diesem Land und vor Ort kann deshalb als ein Laboratorium verstanden werden, in dem die Kunst friedlichen Zusammenlebens erlernt und gepflegt wird. Dafür hat man neuerdings das Kunstwort Konvivialität geprägt. Die Kunst des Zusammenlebens, des friedlichen Zusammenlebens. Dazu passt, dass Papst Johannes Paul II. Vor Jahren in einer seiner Botschaften geschrieben hat: Der reife Grad katholischer Gemeinden bemesse sich an der Tiefe ihrer ökumenischen Beziehungen. Er hätte gewiss nichts dagegen, dieses Kriterium auch auf interreligiöse Beziehungen anzuwenden. Immerhin hat er das interreligiöse Friedensgebet in Assisi des Leben gerufen, zu dem der Vatikan seither jedes Jahr einlädt. Das hat Gott schon zu wieder stattgefunden in Anwesenheit des jetzigen Papstes. Er hat als erster Papst in der Geschichte eine Moschee und eine Synagoge aufgesucht und hat dort gebetet. Und er hat andere überraschende und bahnbrechende Schritte getan. Darin und nicht in den manchmal sehr schroffen Gesten gegenüber seinen innerkirchlichen Gegnern hat er das Erbe des Konzils kreativ fortgesetzt. Der Dialog ist das gemeinsame Lebenselixier von Kirche und Gesellschaft. Denn er kann nur in einem Raum der Freiheit, des Respekts und Vertrauens gedeihen und gelingen. Vielleicht empfinden Sie, verehrte Damen und Herren, diese Aussage am Ende meines Vortrags für den rührselig pathetischen Ausdruck der Gemütslage eines alten Mannes. Erlauben Sie mir deshalb zum Schluss den algerischen Schriftsteller Huaren Zamsal zu zitieren. Er äußerte sich in einem Interview zu den Gründen der politischen Rebellion der Jugend, Betonung auf Jugend, in seiner Heimat, also in Algerien, gegen das von der Diktatur verordnete Schweigen. Zamsal sagte dazu, und jetzt kommt ein letztes Zitat: Das Gespräch ist die Grundlage des Menschseins. Wenn dem Menschen das genommen wird, stirbt er. Die Aufstände, und er meinte damit nicht nur die algerische Jugend, sondern damals, Sie erinnern sich vielleicht, in Tunesien, in Ägypten und das, was man Arabellion genannt hat. Die Aufstände sind keine wirtschaftlichen, sozialen und politischen Unruhen, die immer wieder behauptet wird, sondern die Menschen spüren ganz einfach die Notwendigkeit zu reden. Deshalb reagieren sie, wie ein Tier, das getötet werden soll, auch reagiert. Zitat Ende. Sie, verehrte Damen und Herren, müssen Gott sei Dank nicht gegen eine Tyrannei aufbegehren. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ganz frei zu reden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.